Deutschlandfunk Nova. Update.
The administration then chose to defame me and more importantly the FBI by saying that the organization was in disarray, that it was poorly led. Those were lies, plain and simple.
Die Regierung hat mich und vor allem das FBI diffamiert, als sie sagte, es habe ein Durcheinander und Führungsschwäche gegeben. Diese Diffamierungen waren schlicht und einfach Lügen. James Comey, gefeuerter FBI-Chef, sagt gerade unter Eid aus vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats. Es geht um die Russland-Affäre und um die Frage, hat US-Präsident Donald Trump wegen der Ermittlungen in dieser Affäre versucht, Druck auf die Geheimdienste auszuüben? Das ist Thema jetzt im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Die Anhörung von Comey ist ein Riesenevent in den USA. 6 Stunden soll sie insgesamt dauern, aber nur der erste Teil bis 19 Uhr ist öffentlich. Fernsehsender übertragen live, Zeitungen und Nachrichtenportale streamen. Trumps Gründe für seine Entlassung nennt Comey vor dem Ausschuss irritierend und besorgniserregend. Und er betont, dass er keinen Zweifel daran hat, dass Russland 2016 in die US-Wahl eingegriffen hat.
Do you have any doubt that Russia attempted to interfere in the 2016 elections?
None.
Seit gestern ist ein Vorab-Statement von Comey bekannt, 7 Seiten lang. Und in dem steht quasi, ja, ich bin bedrängt worden von Donald Trump. Comey schreibt darin von unangenehmen Gesprächen mit Trump, erklärt, dass der US-Präsident von ihm Loyalität gefordert hat und er, Comey, ihm Ehrlichkeit angeboten habe. Und Comey erklärt auch, Trump hat mich in einem 4-Augen-Gespräch aufgefordert, die Untersuchungen gegen den entlassenen Sicherheitsberater Michael Flynn fallen zu lassen. Aber ist das eine Behinderung der Justiz, wie viele Demokraten es sehen? Das habe er nicht zu beurteilen, hat Comey eben in der Anhörung auf Nachfrage gesagt.
I don't think it's for me to say whether the conversation I had with the president was an effort to obstruct. I took it as a very disturbing thing, very concerning, but that's a conclusion I'm sure the special counsel will work towards to try and understand what the intention was there and whether that's an offense.
Demokraten sehen in Comeys Aussagen viele Vorwürfe gegen Trump bestätigt. Auch die Vermutung, Trump habe Comey im Mai deshalb rausgeworfen, weil er nicht gespurt habe. Die demokratische Kongressabgeordnete Jackie Speier sagt, der US-Präsident habe offensichtlich mit Comey dort gesprochen, wo ihn sonst niemand hören konnte.
I mean, he clearly was attempting to persuade James Comey in a setting where no one else could hear him.
Das wäre, sagen viele Demokraten, absichtliche Behinderung der Justiz und Grund für die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens. Andere meinen, da steht Aussage gegen Aussage. Außerdem muss für ein Amtsenthebungsverfahren eine Mehrheit im Kongress her. Und da haben in beiden Kammern im Moment die Republikaner die Mehrheit. Trump selbst hat auf Comeys Statement schon vor der Anhörung reagiert. Zu den Beschuldigungen hat er nichts gesagt, sondern nur zu Comeys Aussage, dass gegen Trump in der Russland-Affäre selbst nicht ermittelt werde. Trumps Anwalt sagte, der US-Präsident fühlt sich dadurch absolut bestätigt und ist entschlossen, seine Agenda voranzutreiben.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Im Netz diskutieren viele über die angebliche Freude Trumps über das Comey-Statement. Katrin Hahn postet bei Facebook, dass die Ermittlungen gegen Flynn und die Bitte, das zu unterlassen, Trump genauso das Genick brechen können, versteht er nicht. Nesia Nifram meint knapp, der Frisuren-Heini hat nicht alle Latten am Zaun. Sebastian Sutter ist sicher. Solange die Republikaner in beiden Kammern die Mehrheit haben und damit alle Impeachment-Bestrebungen blockieren werden, wird sich überhaupt nichts ändern. Ähnlich sieht das Iri Wehn. Nicht, dass die Republikaner irgendeinen Fehler bei Trump sehen, nicht mal, wenn er ein Kind samt Welpen vor der Kamera erwürgen würde. Thorsten Tschirner befürchtet, das Doofe ist, dass selbst wenn Trump geteert und gefedert vom Hof gejagt würde, was ich inbrünstig hoffe, die möglichen Nachrücker auch nicht viel besser sind. Raphael Kubelik schreibt, da die meisten Gespräche zwischen Comey und Trump unter 4 Augen stattgefunden haben, ist der juristische Wert dieser Veranstaltung gleich null. Es dürfte sich mal wieder um einen Akt im Trump-Bashing handeln.
Was sonst noch wichtig war?
Großbritannien wählt heute, schon wieder. Erst vor 2 Jahren haben die Briten ein neues Unterhaus gewählt und ein Jahr später dann die Abstimmung über den Brexit. Dieses Jahr im April gab Premierministerin Theresa May dann überraschend bekannt, es gibt vorgezogene Neuwahlen, denn sie will Rückendeckung für die Brexit-Verhandlungen mit der EU.
I want us to reignite the British spirit.
Ich will, dass der Nationalgeist Großbritanniens wieder zum Leben erweckt wird, sagt Theresa May. Ihr gehe es um ein starkes Großbritannien, auch in den Brexit-Verhandlungen und um eine starke Regierung. Jeremy Corbyn, der Spitzenkandidat der oppositionellen Labour-Partei, hält dagegen.
Either you go down the arid road.
Entweder schlagen Sie den dürren Weg der Schließungen, der Privatisierungen und der Ungleichheit der Tories ein, oder Sie nehmen den anderen Weg.
Corbyn verspricht zum Beispiel mehr Geld für Schulen und Gesundheit und die Abschaffung der Studiengebühren. Die meisten Umfragen sehen Mays Konservative vorne. Allerdings hat die Labour-Partei in letzter Zeit aufgeholt. Im Wahlkampf ging es nach den Terroranschlägen von Manchester und London auch um das Thema innere Sicherheit. May musste sich Vorwürfe gefallen lassen. Während ihrer Zeit als Innenministerin seien 20.000 Polizisten eingespart worden. Trotzdem, sagt der britische Politikwissenschaftler Anthony Glees im Deutschlandfunk, hat das Thema innere Sicherheit die konservativen Tories nochmal gestärkt.
Ideologisch sind die Tories die Partei der Sicherheit. Dabei Labour vielleicht die Partei der Sozialpolitik, aber in Sicherheitsfragen war es sehr schwierig für Jeremy Corbyn, da Fortschritte zu machen.
Noch bis heute Abend, 23 Uhr, können die Briten ihre Stimme abgeben. Gleich danach soll es erste Prognosen geben. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel ist heute nach Libyen geflogen. Erfahren davon hat die Öffentlichkeit erst, als er schon gelandet war, aus Sicherheitsgründen. Denn der Besuch gilt als sehr gefährlich. Seit dem Sturz von Machthaber Muammar al-Gaddafi vor 6 Jahren herrscht in Libyen Bürgerkrieg. Außerdem ist die Terrormiliz IS in Libyen aktiv. Gabriel hat die Konfliktparteien aufgefordert, miteinander zu sprechen und Kompromisse einzugehen. Und er hat 3,5 Millionen Euro zusätzliches Geld versprochen, um die Lage in den Flüchtlingslagern in Libyen zu verbessern. Die Zustände dort seien katastrophal, sagt unser Korrespondent Arndt Henze, der mit in Libyen ist.
Da sind Dutzende von Flüchtlingen in einem fensterlosen Raum auf dem Fußboden. Es riecht nach Urin, es stinkt nach Schweiß. Es gibt keine Flächen, auf denen sich die Menschen auch mal im Freien bewegen können. Das Schlimme nur ist, das ist ein Vorzeigelager. Das ist wahrscheinlich das Beste, was es in Libyen zurzeit gibt. Und da sind zurzeit auch nur in Anführungszeichen 650 Flüchtlinge untergebracht. Vor einigen Wochen waren es noch mehr als doppelt so viel.
Von Libyen aus starten so viele afrikanische Flüchtlinge nach Europa wie aus keinem anderen Land. Mehr als 1 Million Menschen leben dort in den Lagern. US-Präsident Donald Trump hat sein Beileid für die Opfer des Doppelanschlags im Iran ausgedrückt und damit im Iran für Ärger gesorgt. Trump sagte, er habe für die Opfer gebetet, aber Staaten, die den Terrorismus förderten, müssten damit rechnen, selbst zum Anschlagsziel zu werden. Der iranische Außenminister Javad Zarif nannte Trumps Aussage widerlich. Offizielle im Iran wie Parlamentspräsident Ali Larijani sehen sich als Kämpfer gegen den Terrorismus.
Die Anschläge zeigen, dass die Terroristen Unruhe stiften wollten. Ausgerechnet hier im Iran, einem aktiven und erfolgreichen Zentrum im Kampf gegen den Terrorismus. Sie wollten unseren Eifer stoppen. Letztendlich haben die Sicherheitskräfte mit ihnen aufgeräumt und, so Gott will, auch mit dem Problem.
6 Terroristen hatten gestern das Parlament und das Khomeini-Mausoleum in Teheran angegriffen. 2 von ihnen sprengten sich in die Luft, die übrigen 4 wurden erschossen. Insgesamt starben bei den Anschlägen 13 Menschen, über 40 wurden verletzt. Die Terrormiliz IS hat sich zu den Attentaten bekannt und mit weiteren Anschlägen gedroht.
Was noch wichtig wird.
Da ist es fast einfach, einen Sack Flöhe zu hüten. Einfacher, als dass man hier die Leute zusammenhält.
Das hat Bundeskanzlerin Angela Merkel zu ihrem Job als amtierende G20-Chefin gesagt. Anfang Juli ist G20-Gipfel in Hamburg. Da sollen wichtige Beschlüsse gefasst werden, und zwar einstimmig. Um das vorzubereiten und schon mal vorzufühlen bei einzelnen Regierungen, ist die Kanzlerin gerade in Argentinien und spricht mit Präsident Mauricio Macri. Morgen geht es nach Mexiko. In den Gesprächen geht es um die Themen Klima, Handel und Migration. Auch darum, wie sich die Länder zur protektionistischen Politik und zum Klimakurs von US-Präsident Donald Trump stellen.
Und sonst in der Welt?
Die Entwicklung von selbstfahrenden Autos und automatischen Drohnen ist schon ziemlich weit gediehen. Japan will jetzt auch bei Schiffen auf mehr Automatisierung setzen. Die größten Reedereien und Schiffbauer des Landes haben sich zusammengetan, um die Entwicklung von selbstfahrenden Transportschiffen voranzutreiben. Die japanische Wirtschaft Wirtschaftszeitung Nikkei berichtet, dass die Schiffe ohne Mannschaft schon 2025 Realität werden sollen. Die Hersteller erhoffen sich, dass die Schiffe weniger Kraftstoff brauchen, weil sie dank umfangreicher Datenanalyse immer die effizienteste Route wählen sollen. Mit dem Zusammenschluss mehrerer Firmen will die japanische Schiffbauindustrie ihren Marktanteil im Weltmarkt ausbauen. Aktuell liegt der von japanischen Reedern und Schiffbauern bei 20%. Die Entwicklung der autonomen Schiffe wird auch von der Regierung unterstützt. Während in einigen Ländern Whistleblower hart verfolgt werden, werden sie in Nigeria für ihre Hilfe belohnt. Die Regierung will dort mehr als 1 Million Euro an 20 Whistleblower auszahlen, die Informationen in einem Korruptionsskandal geliefert haben. Die Online-Zeitung Premium Times berichtet, dass die Regierung dank der Informationen mehr als 30 Millionen Euro wieder aufspüren konnte. Die Informanten sollen ihre Prämien ausgezahlt bekommen, sobald die veruntreuten Gelder zurückbezahlt wurden. Mit der Entscheidung setzt die nigerianische Regierung erstmals aktiv ihre neue Politik gegen Korruption um. Im Dezember hatte die Regierung angekündigt, mit Whistleblowern zusammenarbeiten zu wollen. Der Kampf gegen die Korruption war ein zentrales Wahlkampfversprechen von Präsident Muhammadu Buhari. In Indien treffen sich alljährlich Menschen, um lebendige Fische herunterzuwürgen. Sie glauben daran, dass das gegen Asthma hilft. Gerade haben sich wieder 5000 Erkrankte im Süden Indiens zu dieser zweifelhaften Therapie versammelt. Gemeinsam haben sie in einer Zeremonie lebende Schlangenkopffische zusammen mit einer gelben Kräuterpaste geschluckt. Danach müssen sie 45 Tage lang eine bestimmte Diät einhalten. Die Tradition geht auf das Jahr 1845 zurück und ist von einem Hindu-Geistlichen erfunden worden. Nach seiner Vorstellung werden Asthma und andere Atemwegserkrankungen so geheilt. Die Daten für das Fest werden jedes Jahr neu bestimmt und richten sich nach dem Monsunregen. Die Regierung setzt zu der Zeremonie Sonderzüge ein. Ärzte und Kritiker zweifeln an der Wirksamkeit und finden es fragwürdig, dass auch Kinder zum Herunterwürgen der Fische gezwungen werden.
Wissensnachrichten.
Ein bisschen in der Familiengeschichte wühlen, den eigenen Stammbaum untersuchen, das finden viele spannend, vor allem wenn man möglichst weit Richtung Wurzel kommt, also zum Ursprung unserer Art Mensch. Jetzt haben Forscher in Afrika mit Hilfe von Fossilien wieder was Neues über unseren Stammbaum rausgefunden. Mathis Dirkes aus den Wissensnachrichten. Die Message ist, wir sind offenbar älter als gedacht.
Ja, das ist tatsächlich überraschend. Wir als Homo sapiens könnten schon 300.000 Jahre alt sein, das heißt 100.000 Jahre älter als bisher gedacht. Und auch ganz spannend, wir könnten alle Marokkaner sein.
Das heißt, da hat man diese Fossilien gefunden?
Ja, genau. In einem alten Steinbruch, da hat man schon seit den 1960er Jahren immer wieder menschliche Knochen und andere Überreste gefunden, konnte dann aber nie so ganz genau sagen, wie alt die sind. Und dann vor ungefähr 15 Jahren wurde das Interesse an diesem Steinbruch nochmal stärker. Da haben dann Forscher vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie da neue Ausgrabungen gemacht. Und die sind jetzt mit modernen Methoden datiert worden, und zwar eben auf etwa 300.000 Jahre.
Und Vorfahren heißt jetzt wirklich, es geht um die gleiche Menschenart wie wir heute sind.
Ja, offenbar. Oder zumindest ein Vorfahr, der dem Homo sapiens schon sehr ähnlich war. Die Max-Planck-Forscher haben 3D-Modelle aus diesen Knochenteilen erstellt. Und das Spannende, die Gesichter dieser Menschen vor 300.000 Jahren, die sahen wohl schon genauso aus wie unsere, also wie deins und meins. Auch andere Teile des Körpers waren sehr ähnlich. Unterschiede gab es dann aber beim Kopf. Der war nämlich länglicher, das Hirn wohl auch nicht so rund wie unseres heute. Und die Forscher sagen damit wohl eben auch nicht so leistungsfähig.
Kann man denn jetzt nach dieser Studie definitiv sagen, wir kommen alle aus Marokko oder zumindest aus Nordafrika?
Nein, die Autoren sagen auch selbst, dieser Fund zeigt erstmal vor allem eins, es stimmt wohl nicht, dass wir nur aus Ostafrika, also aus Äthiopien, stammen. Da hatte man nämlich bisher die ältesten menschlichen Fossilien gefunden, knapp 200.000 Jahre alt. Und für die Forscher zeigt ihr Fund in Marokko jetzt, die Menschheit hat sich wohl nicht von einer Stelle aus entwickelt, sondern eben auf dem ganzen afrikanischen Kontinent. Viel mehr weiß man aber auch noch nicht.
Also warten wir lieber ein bisschen ab, bis wir unseren Stammbaum ausdrucken und einrahmen. Wir kommen zu einem Problem des modernen Menschen, nämlich zu Zucker. Der ist nicht gesund, das wissen wir. Und der Europäische Gerichtshof hat jetzt auch klargestellt, dass bestimmte Werbung für Zucker nicht okay ist. Worum geht's da?
Es geht um den Traubenzuckerhersteller Dextro Energy. Der wollte Werbung machen mit so Aussagen wie, Glucose trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei. Das stimmt auch erstmal wissenschaftlich so, aber die EU-Kommission hat die Werbung trotzdem verboten, weil sie nicht will, dass mit Zucker Werbung gemacht wird. Und das sieht eben auch der Europäische Gerichtshof so.
Und wahrscheinlich haben viele aus der Kindheit auch immer noch dieses Gefühl, ach, Traubenzucker ist ja kein schlechter Zucker, sondern gesund.
Ja, bestimmt, weil es das eben auch in der Apotheke zum Beispiel immer wieder gab. Aber gesund ist Traubenzucker auf jeden Fall nicht. Treibt den Blutzuckerspiegel auch nur kurz an, danach fällt er wieder ab. Und die EU meint halt, wir wollen den Zuckerkonsum weltweit bekämpfen. Da darf ein Zuckerprodukt nicht behaupten, dass es gesundheitsfördernd ist, auch wenn die Werbebotschaft erstmal nicht falsch ist.
Wir bleiben zum Schluss noch beim Thema Zucker bzw. bei den Folgen. Es geht um übergewichtige Kinder. Da haben Psychologen jetzt rausgefunden, dass die besonders oft ausgegrenzt werden.
Ja, sie haben das in Schulklassen in den USA untersucht bei 10- bis 12-Jährigen und bei denen geguckt, wie viele Freunde diese Kinder hatten. Da kam raus, aus. Die übergewichtigen Kinder hatten im Schnitt einen Freund weniger als normalgewichtige. Und das, sagen wir mal, Tragische war, die übergewichtigen Kinder, die nannten auch Mitschüler als Freunde, die mit ihnen gar nichts zu tun haben wollten.
Und wie kommt das?
Ja, die Psychologen sagen, Fettshaming ist in unseren Gesellschaften leider sehr populär geworden. Das fängt dann eben auch schon bei Kindern an und die leiden dann auch oft besonders unter Einsamkeit, unter Depressionen oder anderen Krankheiten.
Wetter.
Im Westen und Nordwesten Regen, ansonsten trocken. Die Temperaturen sinken auf 15 bis 7 Grad. Morgen ist es im Osten und Südosten sonnig. Der Rest liegt weiter unter einer Wolkendecke und es kann zwischendurch auch regnen. Die Temperaturen schaffen 19 bis 25 Grad. Der Osten kann mit bis zu 29 rechnen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.